mal schön vor Mikro ein bisschen.
Ja, mach das mal bitte. Mach das mal.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht Nummer 23. Mein Name ist Ingmar Grimmer, mir gegenüber sitzt wie immer mein Partner und Freund David Haas.
Hallo.
Heute wird es französisch. Mhm. Wir haben vor, über das Thema Baguette
ja, geil,
zu sprechen. Croissant haben wir ja schon. Zweite große Produkt in Frankreich ist das Baguette. Ich habe jetzt echt überlegt, ob man die Folge überhaupt aufnehmen soll, weil ich habe jetzt im Sommelierkurs einen Franzose und da habe ich gemerkt, ich weiß immer noch nicht alles übers Baguette. Aber jetzt machen wir halt mal die Folge und vielleicht laden wir ihn mal ein.
Gut, aber man kann mal alles über Baguette wissen.
Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht, oder?
Also. Nee, ich sag's nicht.
ist ein Thema.
Ist ein Thema,
ja.
Ja, steigen wir mal ein. Wir sind ja gerade Mitte eigentlich neben dem Podcast und Bäckerei und Fotostudio machen wir jetzt gerade ja auch noch das Backbuch. David ist fleißig am Fotoschießen. Wie läuft's?
Gut, es läuft sehr gut. Also ich habe jetzt ja diese Woche, Dienstag und Mittwoch, also heute ist Freitag, habe ich die Produktbilder gemacht. Ich glaube, wir haben jetzt knapp 35, ja. Also ein paar kommen noch. Ja. Ein paar kommen noch. Also ich habe jetzt Studio voll mit geilem Zeug. Und ich glaube, ich sehe gerade auch dich öfters wie meine Frau. Also es ist gerade schon sehr intensiv.
Also läuft.
Es läuft, ja. Also es ist schon sehr intensiv mit uns beide, aber es sieht schon geil aus. Also,
könnte schlimmer sein, oder?
Ja, auf jeden Fall, um Gottes Wille. Also es könnte viel schlimmer sein. Ja. Nee, also wirklich cool. Unser, wer uns auf Instagram folgt, sieht, dass wir unter ein richtiger Hipster-Trödelmarkt haben mit Deko-Zeug.
Aber richtig cool.
Mega, mega. Und die dann halt zur richtiger Stelle geil in Szene gesetzt, das kommt halt einfach mega gut und gibt den Bildern nochmal so das gewisse Etwas. Ja. Ist echt cool.
Ja, also das Backbuch, wir haben es ja schon ausgiebig besprochen, es ist, es verfolgt uns noch eine Weile, aber ich glaube, so langsam sind wir in die letzten Züge und schön zu sehen, wie das entsteht.
Ja gut, aber jetzt haben wir noch eine Woche, um die Fotos zu machen, dann sind es direkt zwei Wochen, wo das Buch gesetzt wird und dann geht es Schlag auf Schlag vor, denke ich.
Ja. Und das ist ja dann dein Part, ich bin dann raus.
Genau, das ist dann mein Part, aber ja, und dann denke ich, Mitte Mai wird es dann fertig sein, soweit in der Gestaltung alles. Und dann geht's in Druck.
Ich hatte letzte Woche ein Telefonat mit der Lektorin. Das war auch total spannend für mich. Oder diese Woche, ja, am Montag. Ich habe sowas ja auch noch nie gemacht und war dann ein bisschen nervös, was die so sagt. Aber war ganz gut. Also hier und da noch Verbesserungstipps oder Verbesserungsvorschläge, die sie natürlich umsetzen darf. Eine oder andere Formulierung und so. Aber witzig war zum Beispiel auch, sie hat überhaupt keine Ahnung vom Backen. Und ich habe den Backstein öfters erwähnt. Und dann hat sie mich gefragt, ob das so ein roter Ziegelstein sei. Da habe ich natürlich erklärt, was ich meine. Und jetzt haben wir uns geeinigt, dass wir es Brotbackstein nennen im Buch.
Ja.
Zumindest am Anfang in der Erklärung, später dann die Rezepte.
Ja, gut, ich denke, was gemeint ist. Ich kann mir vorstellen, jeder, der sich das Buch kauft, weiß zumindest, was ein Backstein ist. Also ich gehe mal schwer davon aus, dass die meisten wissen, was ein Backstein ist.
Und dann hat sie noch gesagt, das war übrigens, ja genau, noch zum Thema Brezel, das ist ja auch ein Thema. Da haben wir uns ja damals in der Folge drüber unterhalten, ob das dicke oben oder unten ist.
Ja.
Und für sie muss es eindeutig unten sein, weil sie sagt, die Brezel muss lachen. Die Lektorin kommt aus Thüringen und da kommt es von der Thüringer Wurst. Also ihr Vater hat immer gern so Bratwurst gegessen im Weckle und war immer verärgert, wenn er die so rumkriegt hat, dass die Wurst nach unten gebogen war, weil das quasi wie ein trauriger Mund aussieht. Also für sie muss quasi das weiße unten sein, so wie ein lachendes Gesicht. Die Brezel muss lachen.
Ja gut, okay, das ist so Happy Feeling beim Brezel, also mit reinpackst, gut macht, dann macht es wiederum Sinn. Aber bei dir an der Fassade ist andersrum
drauf. Ja, für mich ist nach wie vor auch das dicke oben.
Punkt.
Ja, dann komme ich gerade frisch aus Weinheim.
Wie war es, deine erste Prüfung?
3 Tage wieder Sommelier-Fortbildung und die erste Prüfung zum Thema Sensorik. War schwer, aber ich glaube, ich habe es bestanden. Ich weiß es zwar noch nicht, aber ich hoffe es zumindest, aber so vom Gefühl her. Aber war richtig anspruchsvoll, also wirklich mit meinen Gerüche ging. Farbintensitätsunterschiede ging auch. Und
das fand ich ja so krass, das habe ich in deiner Insta-Story gesehen, mit deinen Rottönen.
Ja, krass, gell?
Krass, echt übel. Also,
aber wenn man davor sitzt, also das ist echt, aber man kriegt es hin. Also meistens auch beim Üben halt nur maximal eins vertauscht. Und dann hat man so Kegel, so Haptikunterschied, also von 1 bis 10, wie fest, also von weich nach fest, war auch machbar, hoffe ich, habe ich auch. Und dann die Geschmacksprobe waren dann wirklich, also diese wässrige Lösung, süß, sauer, salzig, bitter, aber minimal. Also das war echt schwer. Und dann auch haben wir so Brotkrume, so viereckig ausgeschnitten gekriegt. Immer in so Fleischsalat-Dösle, einzeln verpackt, immer 3 Stück. Und dann musste man am Geruch und am Geschmack bei 3 verschiedenen Tests quasi erkennen, was anders ist. Also welche Probe abweicht und wie die abweicht. Ist sie salziger, weniger salzig, ist sie säuerlicher, was auch immer. Mhm. Und das war...
Ja, und das war dann eine praktische Prüfung, oder?
Genau, also man hat immer die Tests quasi auf den Tisch gekriegt. Dann durfte, also jeder für sich halt, den Test durchführen, also die Wässer probieren oder die Brotkrume probieren oder riechen und genau.
Okay.
Und dann halt entsprechend auf sein Blatt schreiben.
Ja, weil du noch Anfang der Woche ein bisschen Sorge hattest, weil du nicht so gut vorbereitet hattest. Da kannst du ja gar nicht so wirklich gut vorbereiten.
Nee, eigentlich oder? Nicht. Also das ist die Prüfung, wo du dich auch, ja klar, wir haben, also am Dienstag hatten wir nochmal den Professor, den 77-jährigen Professor Tauscher, der uns nochmal quasi vorbereitet hat und dann, im Prinzip der Unterricht war die Vorbereitung, weil daheim, ja, hast ja die Aromenprobe und so, hast du ja nicht. Wobei ein Mitkollege hat ihm dann diese 20 Riechprobe abgeschwatzt, weil die auch ständig erneuert werden müssen, also hat er die dem geschenkt und dann haben sie abends im Klassenzimmer alle noch geschnüffelt, aber ich habe gesagt, das mache ich nicht, weil da machst du dich nur verrückt, wenn du da abends noch anfängst.
Naja.
Ja, aber war spannend. Und dann hatten wir gestern Professor Wilkis vom Max-Planck-Institut in Mainz. Der ist Lebensmittelchemiker. Der hat uns erklärt, wie Lebensmittel chemisch aufgebaut sind. Ich habe, glaube nicht mal die Hälfte verstanden.
Wird mir ausgehen, ja.
Interessant mal zu sehen und auch dann, also wo Aroma überhaupt herkommen, wie das chemisch alles ist. Und hat dann so Aromaprofile von verschiedenen Lebensmitteln übereinander gelegt. Und dann hat man halt gesehen, welches Leben, also man kann in der Theorie im Labor sozusagen festlegen, was passt zu was. Ganz interessant. Also zum Beispiel, da gibt es halt verschiedene Aromengruppen und Brot hat halt ja die typische Aromen, die man halt kennt und hat aber auch manche Aromen nicht. Und deswegen passt zum Beispiel Brotgewürz gut, also Fenchel, Anis, Kümmel, weil das krätscht quasi genau in die Lücke, wo Brot kein Aroma hat, krätscht quasi das Gewürz rein. Und so kann man das in der Theorie zusammensetzen. Das finde ich auch ganz spannend. Okay, also klasse. Ich weiß, dass auch mal ein Sommelier so Facharbeit drüber geschrieben hat, über Brot und Käse und quasi, oder nee, nicht Brot und Käse, Brot und, doch was, Brot und Käse, weiß nicht mehr genau. Und dann haben die quasi in der Theorie vorher überlegt, was könnte zusammenpassen und das dann in der Praxis ausprobiert. Das fand ich auch ganz spannend.
Okay, krass. Ja gut, also es ist ja eh, was kann man kombinieren und so, das ist ja eh ein ganz krasses Feld.
Ja.
Also ich denke mal, bei deinen Blots, die ich jetzt fotografiert habe, teilweise, da sind ja Mischungen teilweise dabei, aber es harmoniert halt und es schmeckt dann nachher dementsprechend geil.
Also einen Tipp hat der Professor Tauscher uns gegeben, zum Beispiel Erdbeere mit Basilikum muss bombastisch schmecken. Das werde ich dieses Jahr probieren bei unseren Erdbeertartlets, dass man statt so Blatt Minze ein Basilikumblatt drauflegen.
Okay, ja.
Das wäre wohl ganz genial. Und dann habe ich noch ein neues Wort kennengelernt, da musste ich lachen. weil wenn du das so chemisch anguckst, was da passiert quasi, wenn man was in den Mund nimmt, was da alles passiert. Und was schätzt, wie man es dazu sagt, also wo mir Kaue dazu sagen, wie das im Fachjargon heißt.
Boah, keine Ahnung.
Orales Prozessieren.
Orales Prozessieren.
Orales Prozessieren.
Das ist ja schön.
Echt richtig cool. Damit ist quasi gemeint, das Kauen, das Eispeicheln, das Retronasal Riechen, also was man letztes Mal geschwätzt hat mit dem Zimt, also was man dann quasi, und das heißt tatsächlich Riechkolbe, also das, was dahinter oben quasi über dem Gaumen irgendwie, über dem Rache, weiß nicht genau, dahinter auf jeden Fall ist, was man da quasi riechmäßig wahrnimmt, heißt tatsächlich Riechkolbe. Fand ich dann ganz witzig. Und dann haben wir noch, fällt mir jetzt noch ein, beim Thema Sensorik eine Übung gemacht dieses Mal. Er hat es wieder voll verarscht, der Professor. Als Einstiegsübung einen Becher gelber Orangensaft und roter Orangensaft. Haben wir probiert und dann mussten wir festlegen, welcher schmeckt anders. Und die haben definitiv anders geschmeckt.
Okay.
Und dann hat halt jeder gesagt, ja, der eine ist fruchtiger, der ist süßer, der ist säuerlicher. Aber es war relativ durcheinander. Dann hat er aufgelöst, es waren die gleiche. Der rote war nur eingefärbt.
Krass.
Aber ohne Spaß, du hast was anders geschmeckt. Und dann hat er gesagt, allein schon durch das, was man sieht, weil Geschmack so viel mit dem Kopf, mit dem Gehirn zu tun hat, ist man so beeinflusst, dass man einfach davon ausgeht, dass der anders schmeckt und auch was anders schmeckt. Mhm. Krass. Also es war wirklich so. Und dann hast du mit zu in den Augen probiert, nachdem er es gesagt hat, ja klar, war gleich, aber das fand ich auch krass. Und der sagt auch, also in der Industrie wird da auch ganz viel Wert drauf gelegt, auf die Farbe vom Produkt. Und der sagt, wenn der Produkt nicht die richtige Farbe hat, wird es nicht verkauft.
Ja gut, klar, das kann ich, ja klar, das kann ja jeder. Der klassische Spruch, das Auge isst mit. Und deshalb macht es ja auch Sinn, dass es so Blindverkostungen gibt, dass die dementsprechend halt das Geschmackserlebnis beeinflusst. Und deshalb wird ja egal wo, ob jetzt beim Bier, dass es eine schöne goldene Farbe hat und schön klar ist und so weiter und so fort, deshalb macht es ja auch vollkommen Sinn, dass das Auge schon, also gerade wo du das erzählt hast, habe ich auch gedacht, dass es das natürlich beeinflusst komplett, also das Auge, der Geschmack, also ich hätte wahrscheinlich auch gedacht, dass es eingefärbt war und dass es dann das Gleiche ist, halt schon geil, ja.
Ja, das ist, aber da kriegt der Spruch, das Auge isst mit, auch nochmal eine ganz andere Bedeutung. Also ich habe vorher gedacht, das heißt halt quasi, es muss auch schön aussehen, aber das bedeutet ja letztendlich auch, dass der Geschmack auch durch das, wie es aussieht, beeinflusst
wird. Ja, Assoziation, oder? Ja, genau, wenn es kräftiger ist von der Farbe, dann schmeckt es auch kräftiger wahrscheinlich. Ja, dann schmeckt es orangiger oder wie auch immer.
Ja, jeder hat halt irgendwie so einen Blutorangensaft erwartet oder so.
Genau,
also,
das
ist Wahnsinn.
Ja. Krass, ja.
Und mega krass. Du hast was anderes geschmeckt, definitiv. Also, verrückt.
Ja, ist geil, aber deshalb auch die Blindverkostung. Das macht ja dann dementsprechend auch wieder Sinn.
Ja, von so Blindverkostungen hier auf dem Marktplatz, wie manchmal so bei Marktcheck und so, da hat er Kai Guts Haar dran gelassen.
Oh, okay.
Weil er sagt, das macht überhaupt keinen Sinn, was da teilweise trieben wird und wie der Marke auch kaputt gemacht wird. Mhm. Weil er sagt quasi eine richtige Aussage kriegst du erst ab 800 Probande oder so. Mhm. Und das ist ja da auf dem Marktplatz.
Mit 5 Leuten.
Also mit Geschulte sagt er 80, mindestens 80 geschulte Leute, dann kannst du ein Stimmungsbild, aber bei ungeschulten Leuten, 800 Leute brauchst du mindestens.
Mhm. Was ich jetzt in deiner Insta-Story gesehen habe, der eine Rockstar-Bäcker war ja auch da als Dozent und hat einen Vortrag gehalten. Wie heißt der noch gleich?
Peter Kapp.
Genau, ja. Was hat der für einen Auftrag gehabt?
Genau, also der war da, also der ist sehr bekannt in der Branche. Polarisiert auch sehr stark und hat einfach seine Unternehmensphilosophie vorgestellt. Ja, finde es ganz interessant, wenn man von Bäcker, die einfach so bekannt sind oder vielleicht auch manches anders machen. Klar kann man immer was lernen, hat jetzt ein ganz anderes Stil wie ich. Habe jetzt auch nicht so viel mitgenommen, ehrlich gesagt, aber ja, war interessant.
Okay.
Mhm. Er war ja auch Juror in der zweiten Staffel von Deutschlands bester Bäcker.
Ah, okay. Mhm.
Genau, und ist jetzt, glaube ich, gestern 60 geworden. Ja. Wollte eigentlich mit 60 aufhören und seine Bäckerei verschenken. Hat aber jetzt, glaube ich, Corona-mäßig nicht geklappt. Ja. Genau.
Ja. Wo ist denn seine Bäckerei?
In der Nähe von Heidelberg.
Ah, okay.
Edinger-Neckarhausen. War ein Mitarbeiter, der von ihm, oder der mal bei ihm geschafft hat. Und er war auch einer der Ersten, wo so ein bisschen andere Wege gegangen ist, auch was Vermarktung angeht, sage ich mal.
Okay.
Hat auch richtig gute Bucket. Unser Thema ja heute und genau.
Cool, mega, geil.
Ja, Thema Baguette. David, was erwartest du beim Baguette, wenn du ein Baguette kaufst?
Ich erwarte von der heutigen Folge als allererstes, dass ich endlich mal lerne, wie ich ein vernünftiges Baguette mal hinkriege, weil ich mache und mache und mache, aber irgendwie werde die immer nie so richtig geil. Das muss ich nur irgendwie rauskriegen. Und
hast du schon öfters gemacht jetzt, oder?
Ja, schon öfters gemacht, aber irgendwie.
Warum haben wir den noch nie in der Insta-Story gesehen?
Genau deshalb. Nee, also ich habe hier gerade von dir ein wunderschönes Baguette vor mir liegen und genau so stelle ich mir tatsächlich ein Baguette vor. Und so würde es ganz gern hinbekommen.
Deswegen machen wir die Folge heute nur wegen dir, lieber
Sehr
David.
Sehr gut.
Nee, ich steige vielleicht mal so ein. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben einen Franzose im Kurs, der auch bei der Mühle Moulbi arbeitet. Kennt vielleicht der ein oder andere Hobbybäcker. Der richtig Premium Steinmühle-Mehl. Und der schwätzt fast nur über Baguette. Das ist auch seine Facharbeit, Abschlussarbeit vom Sommelier-Kurswärter. Und der hat mir erzählt, es gibt verschiedene Baguette. So, ich habe es mir extra aufgeschrieben.
Haben wir gerade gefuselt?
Ja. das ist zu schmal. es gibt die normale Baguette. Das ist bei uns so ein bisschen wie das Brezel oder das Weckle. Also er sagt, die sind sehr günstig und das ist ja auch so ein bisschen Vergleichspreis bei den Kunden. Mhm. Kriegst du für 1,10 Euro. Die sind ganz normal, also ja, wie halt Baguette aussehen. Dann gibt es Baguette Tradition. Also Baguette de Tradition, spreche ich es jetzt mal deutsch aus. Ich kann überhaupt kein Französisch. Und die sind maximal 250 Gramm.
Okay.
Und da gibt es auch gewisse Vorgaben, da darf keine Zusatzstoffe drin sein und so weiter und so fort.
Wie viel hat das jetzt, das vor mir liegt?
Das hat 350.
Ah ja, okay. Ja. Mhm.
Also mir hätten einiges schwerer, sage ich gleich noch was dazu. Und dann gibt es noch Baguette Rustical und das sind die, wo man so kennt, mit so Spitze dran.
Genau.
Die drei Sorte so gibt es in Frankreich. Und dann gibt es noch Ficelle, das hat man ja auch schon ab und zu mal gehört. Also das sind dann so dünne, 160 Gramm, wo man so als sich als Sandwich belegen kann quasi. Das ist auch so Standardprodukt in Frankreich. Zum Frühstück. Und zu der Größe sagt er, die Deutschen machen es ja viel zu groß. Also bei uns gibt es ja oft so 500 Gramm Oschis. Mhm. Hat mit dem Baguette eigentlich nicht viel zu tun. Also bei ihm muss quasi ein Baguette auch vom Durchmesser so sein, dass man quasi, wenn man quasi von vorne reinbeißt, dass man quasi einmal rechts, einmal links und dann quasi die ganze Breite abbissen hat. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja, okay.
Und nicht, das ist halt so geil, wenn das sich dann aufregt irgendwie. Ja, in Deutschland dann. Wenn man dann da reinbeißt, dann hast du rechts und links, hast du Mund voller Marmelade und musst fünfmal beißen, dass du die Breite überhaupt hast. Ja. Fand ich ganz spannend. Wir haben sie ja ein bisschen schwerer. Wir wiegen jetzt 440 Gramm Ei und die haben dann nachher 350 Gramm. Ja, ist so ein Zwischending. Also 250 Gramm, ja, das war mir einfach ein bisschen zu klein. Mhm. Das kennen die Leute hier nicht so. Inzwischen wird es vielleicht, ja, wird es vielleicht anders machen, aber so haben wir halt, sind wir eingestiegen und genau so ist es halt.
Ja.
Jetzt aber auf jeden Fall nicht diese Riesenteile, wie man sie oft sieht. Und oft sind sie eigentlich auch keine richtige Baguette, sondern eigentlich nur
Weißbrot.
Stange Weißbrot.
Ja.
Sondern richtiges Baguette ist schon nochmal ein bisschen was anderes. Die Deutschen tun sich da, glaube ich, also es ist ja sehr beliebt, bei jedem Bäcker gibt es Baguette, aber ich glaube, die Deutschen tun sich schon ein bisschen schwer. Also es gibt immer wieder dann die Leute, die sagen, ja, da kannst du nichts drauf schmieren, da fliegt der Honig durch.
Die viele Löcher.
Ja, ja. Aber das liegt auch daran, dass wir schneiden das Baguette ganz falsch auf. Also ein Franzose würde nie ein Baguette in Scheibe schneiden, sondern die schneiden es immer längs auf.
Mhm, das stimmt, ja.
Belege das dann oder was auch immer.
Ja. Selbst schon in einem Restaurant in Frankreich bist, schneide die es längs auf und dann die Stückle runter so. Das
okay.
Sind dann das Brot zum Essen sozusagen.
Ja, das, also Baguette so rumzuschneiden macht gar keinen Sinn, weil da hast du halt mehr Loch wie Teig oder wie Krumen. Ja. Und da kann er sich dann auch so gut aufregen, unser Franzose ist ganz lustig. Und genau.
Ja, also für mich muss auf jeden Fall ein Baguette, das muss zum einen optisch geil aussehen, so wie das jetzt, was vor mir liegt. Ich finde, das ist wunderschön. Natürlich muss es krachen beim Essen. Finde ich voll geil.
Ich soll mal schön vor Mikro ein bisschen.
Ja, mach das mal bitte. Mach das mal. Genau so muss es sein. Genau so muss es sein.
Das ist geil,
oder? Geil, oder? Mega.
Das ist der Röschetest, nennt man das, habe ich gelernt.
Genau so muss es sein. Ja. Und dann ist halt Baguette halt echt unfassbar geil zum Snacken. So, wenn das irgendwo aufgeschnitten liegt, ey, ich snack das weg in einer Tour. Das ist echt krass.
Ja, absolut. Also mir geht es auch so, ich liebe Baguette. Das ist auch eins von meinen, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich die aus dem Ofen hole, da kriege ich schon ein bisschen Herzklopfen. Also wenn die schön sind, das macht einfach Laune.
Ja.
Gerade so im Sommer, aufs Wochenende machen wir halt echt auch richtig viel Baguette.
Ja.
Das macht Spaß und dann machen wir noch so Bärlauch-Baguette und solche Geschichten. Das ist schon echt, echt cool. Und genau, also ich sag mal so ein bisschen, was mir wichtig ist, dass es gut backen ist, dass es nicht so lätschig ist. Das haben wir ja gerade gehört, dass das hier auf jeden Fall ganz gut backen ist. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass es so ein bisschen lebendig aussieht. Also weißt du, was ich meine, wenn hier der Schnitt so ein bisschen so aufreißt und optimalerweise hier die Kante so ein bisschen dunkel ist, also so richtig schön seitlich aufklappt, ist jetzt hier nicht bei allen Schnitten ganz perfekt, aber fast.
Boah, das ist jetzt echt gemein, unsere Hörer können das nicht sehen.
Aber wir können ja vielleicht ein Foto in die Shownotes
packen. Genau, stellt es euch vor.
Ich finde das jetzt echt ganz relativ gelungen, gell? Normal kurz viermal geschnitten, weiß nicht genau, ist jetzt hier nur dreimal geschnitten, ist ein bisschen kurz gerade, aber ansonsten.
Aber selbst vom Schneider kann man ja viel falsch machen, gell? Das wird ja so seitlich so schräg eingeschnitten.
Genau, okay? Also das hätte ich ja am Schluss gesagt, aber können wir auch jetzt gleich schon machen. Der Yannick, also aus unserem Kurs sagt, der Schnitt ist die Signatur des Bäckers. Und das finde ich eigentlich ein ganz cooles Bild. Und wie man das macht, ist auch ein bisschen tricky. Also das muss man echt eine Weile üben. Man nimmt das Messer ganz flach und optimalerweise nimmt man richtig scharfes, also so eine Rasierklinge oder so. Ich habe tatsächlich so ein schöner Holz, so eine schöne Holzhalterung, wo ich vorne eine Rasierklinge reinspannen kann. Und das Messer hebt man ganz flach und schneidet es quasi so Böge, also jetzt schwierig zu erklären, ja, also quasi kein, einfach kein schräg, nicht einfach nur schräg schneiden quasi über der ganze Teigling, sondern einfach so wie so ein Bogen, ganz flach. Und man setzt der zweite Schnitt immer im letzten, also auf Höhe vom letzten Drittel vom ersten Schnitt an.
Okay.
Also quasi das ist der erste Bogen, genau, und dann der zweite nicht dahinter, sondern im letzten Drittel quasi vom vorherigen Schnitt ansetzen und dann solche Bögen schneiden. Und nur wenn das Messer wirklich flach gehalten wird, dann klappt das auch so auf.
Ah ja, okay.
Weil dann bleibt quasi im Ofen, dauert es länger, bis das hochgeht. Und das ist nicht nur fürs Äußere wichtig, sondern ist tatsächlich auch für die Krume wichtig. Also die Pochung ist anders, je nachdem wie geschnitten wird. Wenn du einfach nur schräg reinschneidest, dann klappt es quasi beim Backen so auf und fertig. Und die Kruste wird trocken quasi.
Ja.
Macht zu und es kann nicht schön aufgehen. Und wenn das so flach geschnitten wird, dann bleibt der Schnitt praktisch länger zu und der Teig geht dann ganz langsam auf und das Baguette hat viel mehr, länger Zeit quasi, sich auszudehnen und die Pochung wird auch viel schöner. Das Volumen wird größer.
Krass, das wusste ich jetzt auch nicht. Ich wusste nicht, dass der Schnitt tatsächlich bei der Pochung einen Unterschied macht.
Okay. Pochung und Volumen, ganz entscheidend.
Krass, okay.
Das ist auch so ein Produkt, wir hatten ganz am Anfang, glaube ich, mal über Stoller geschwätzt, genau, wo ich gesagt habe, das ist ein bisschen so ein Chefprodukt. Ja. Und beim Baguette ist es nicht nur ich, aber also da gucke ich schon, dass ich immer dabei bin beim Schneiden, weil das ist wirklich, das kann nicht jeder, ohne meine Mitarbeiter jetzt zu nahe zu treten, die können das schon auch, aber das ist so ein bisschen, ja, die Signatur des Bäckers trifft es ganz gut. Und das ist mir echt wichtig, dass das einfach auch geil aussieht. Und das ist so ein bisschen das I-Dipfele, der mir Schwabe sage, also so ein bisschen, ja, das, was es nachher letztendlich auch ausmacht.
Wie lange hast du gebraucht, bis du mit deinem Baguette zufrieden warst?
Also die machen wir eigentlich schon relativ lang so. Also die habe ich tatsächlich, seit wir die Bäckerei haben, machen wir die eigentlich schon immer so. Und da bin ich eigentlich auch schon immer zufrieden damit. Ist aber wirklich auch ein Produkt, wo ich da hinterher bin. Also das ist mir auch sehr wichtig ist und wo mir auch gerade am Wochenende, wenn wir viel brauchen und im Sommer, wo man wirklich nicht nur morgens backen, sondern wirklich auch, also bis in den Vormittag auf jeden Fall, gibt es dann ständig frische Baguette. Und die kann man bei uns auch halb gebacken kaufen, zum Beispiel, dann, ach, dass man sich selber am Wochenende, sonntags oder Samstagabends dann fertig backen kann. Und das ist halt einfach, also wenn du dann ein warmes Baguette irgendwo hast, wenn du zum Griller bist.
Das heißt, ihr macht die zwei Drittel backt das und das letzte Drittel macht man daheim, oder?
Genau, also das ist so ein bisschen, das machen wir vor Feiertage oft, aber auch vor dem Wochenende, also wenn die jetzt nicht im Laden liegen, aber ja, für so ein Geheimtipp, viele wissen es und dann holen wir die halt, also in TK haben wir immer welche da quasi. Wir hatten eine Zeit lang auch mal einen Frierschrank im Laden stehen, wo man quasi sich direkt welche rausnehmen konnte oder auf Bestellung und das ist halt geil, weil wichtig beim Baguette ist halt auch noch die Frische. Und das, da bin ich ganz froh, dass wir relativ viele brauchen, weil wenn du nur 10 Baguette am Tag brauchst, ja, dann backst du natürlich nicht jede Stunde eins und wir brauchen halt wirklich dann aufs Wochenende viel und dann kannst du wirklich peu à peu immer 10 Stück, 15 Stück, 20 Stück backen, weil das ist halt echt auch noch wichtig. Also ja, meine Mitarbeiterinnen im Verkauf, die versuchen auch immer die Leute, wenn sie sagen, aufs Wochenende jetzt irgendwie, das auch immer mit anzubieten. Wenn sie es morgen erst brauchen, so kaufen sie es halbgebacken oder bestellen sie es halbgebacken.
Ja.
Weil das ist dann echt, also das ist dann natürlich die Krönung.
Okay.
Oder dann tatsächlich zwei Drittel fertigbacken kaufen und nur auf der Grill legen. Und da fertigbacken geht auch. Dann hast du vielleicht nicht ganz so die schöne Farbe, weil beim Grillen kriegst du halt nicht mehr so die richtig geile Farbe dann, aber ja, geht auch.
Ja, aber ich finde es halt auch cool, was man aus dem Baguette auch alles machen kann, gell? Wie du sagst, zum einen auf dem Grill dann einfach fertig backen oder das, was ich kürzlich mit meinem HelloFresh-Ausflug da hatte, wo man da die Knoblauch-Baguettes draus gemacht hat, das so mit Öl beträufeln und dann im Backofen fertig, so zum Wegsnacken ist das überragend gut.
Das überlege ich ja echt auch noch, das hat eine Mitarbeiterin von mir schon länger mal vorgeschlagen, dass man quasi so Kräuterbaguette anbietet, quasi irgendwie so, dass man es halbgebacken macht, dann schneidet, also so anschneidet, so Kräuterbutter rein.
Das ist ja auch noch was Geiles. Ja, Kräuterbaguette ist auch was Geiles.
Wie die, wo man so kaufen kann, so im Discounter, ist nicht geil.
Ja.
Aber so mit Kräuterbutter, das wäre auch noch was
Cooles. Das wäre schon cool, ja. Vor allem bei so einem Baguette, also die, was man so kennt aus der Kühlung, die sind ja so, geht so. Aber sowas mit Kräuterbutter, das stelle ich mir schon richtig gut vor. Aber starten wir noch mal ganz am Anfang. Was kommt in der Baguette alles rein?
Ja, was kommt rein? Das ist eigentlich gar nicht so ein großes Geheimnis wie meistens. Viel entscheidender ist nachher, was mache ich mit dem Teig? Letztendlich kommt rein Weizenmehl. Also
da habe ich eine Frage.
Ja.
Ich habe mir ja vor kurzem das tolle Baguette-Mehl bestellt. Ja. Ich glaube, einen 5-Kilo-Sack. Du hast gleich gesagt, hey, guck erst mal drauf, was da drin ist. So geil ist das gar nicht. Aber warum ist das T65-Mehl nicht so geil?
Das würde ich so gar nicht sagen. Also ich kenne mich mit den französischen Mehlen, ehrlich gesagt, gar nicht so arg aus. Wir nehmen tatsächlich unser stinknormales 550er Obeck Bioland Mehl, weil ich ja auch Bioland Baguette will. Es gibt schon mega gute Mehle in Frankreich. Was man allerdings beachten muss, in Frankreich ist es ganz oft so, dass im Mehl schon Enzyme und Ascorbinsäure zugesetzt sind.
Okay.
Und das ja, will man halt nicht vielleicht. Mhm. Also wenn man das nicht will, wenn einem das egal ist, dann ist alles gut.
Ja.
Es gibt auch Mehle aus Frankreich, wo das nicht ist. Also unser Freund Sebastian, der vor ein paar Wochen mal hier war zum Folgeaufnehmen aus Speyer, der macht auch aus französischem Mehl und der hat nichts drin. Also es gibt es schon auch, aber das, was du mir geschickt hattest, da die Zutatenliste,
ja.
Enzyme, Ascorbinsäure drin. Ja, wie gesagt, also ich will es halt nicht.
Ja, okay.
Also wie gesagt, es ist nichts gegen das T65, aber man muss es halt wissen und aufpassen, wenn man das nicht will.
Ich habe mir das so ganz unbedarft bestellt und dachte so, okay, das ist der Schlüssel zum geilen Baguette. Und dann hast du mir das geschickt und dachte,
Wie sind die Baguettes weiter aus dem Mehl? Das wäre jetzt die spannende Frage.
Die waren schon besser. Die waren schon besser wie die vorherigen, aber wahrscheinlich mache ich beim Einschneider relativ viel falsch, denke ich mir jetzt gerade eben so, weil meine gehen immer nicht so richtig geil. Also das Volumen ist nie so richtig geil und von dem her liegt wahrscheinlich da das Problem.
Also daran sieht man ja, dass der Prozess viel entscheidender ist, was gut nahe kommt, ist eh klar. Aber der Prozess ist der Prozess, wie viel Zeit gebe ich, wie backe ich, das ist oft einfach viel, viel entscheidender. Und jetzt gerade hier, ich komme jetzt ziemlich oft auf den zu sprechen, aber unser Experte aus dem Sommelierkurs, der hat mir das auch nochmal erklärt mit dem französischen Mehl. Das ist schon genial. Also die haben, die mischen das halt aus verschiedenen Weizensorten auch. Der hat gesagt, in ihrem Baguette-Mehl sind 7 verschiedene Weizensorten. Und dadurch haben sie halt auch diese Schwankungen nicht. Sie können das dann immer relativ gut ausgleichen. Und er sagt, erstens ist das Mehl anders vom Mahlen. Es ist auf Steinmühle gemahlen. Das sei dadurch schon anders, hat viel mehr Geschmack. Und von der Eiweißzusammensetzung sei es ganz anders. Mhm. Und deswegen glaube ich schon, dass das französische Mehl gut ist. Aber ich glaube, man kann auch ein Baguette mit deutschen Mehlhersteller, sage ich mal, um die Verbraucher hier in Deutschland zufriedenzustellen. Okay. Also es geht.
Glaube
ich. Behaupte jetzt einfach mal so frech, weil mir zeigt es ja jeden Tag. Ich will jetzt nicht sagen, dass es das beste Baguette der Welt ist, aber ich denke, für das, was der Kunde hier erwartet, ist es völlig ausreichend.
Okay.
Und mir ist halt dann wichtiger, dass ich halt Bioland regionales Mehl habe. Und genau, aber das hat, Französisch hat natürlich auch seine Daseinsberechtigung.
Okay, super. Also ich werde es weiterhin versuchen. Ich habe ja noch 4,5 Kilo, glaube ich. Von dem her werde ich direkt noch weitermachen damit.
Genau, also was kommt rein? Weizenmehl.
Ja.
Da empfehle ich immer, oder ich kann jetzt nur sagen, wie mein Rezept ist. Gebe ich jetzt hier mal einfach so relativ locker Preis. Ein Drittel als Poolish, also das heißt mit Mehlwasser 1:1 einen Vorteig ansetzen, einen Tag vorher mit 0,5% Hefe. Genau, über Nacht reifen lassen, vielleicht 2 Stunden stehen lassen, dann in den Kühlschrank. Dann am nächsten Tag der Teig machen, dann kommt noch ein bisschen Salz natürlich.
Ja.
Der Vorteig, ich mache persönlich ehrlich gesagt ein bisschen Roggensauerteig noch rein. Das ist relativ deutsch. Also das macht man in Frankreich weniger. Da macht man, wenn, dann Weizensauerteig rein. Hefe und Wasser.
Okay.
Wenn man möchte, Backmalz kann man noch ein bisschen dazugeben oder auch 1% Zucker. Ist nicht unbedingt notwendig. Und dann ist der Prozess einfach sehr entscheidend. Wir machen jetzt bei dem Teig so, dass man das Salz später zugebet. Habe ihn vor ein paar Folgen auch schon mal erklärt, dass der Kleber sich besser ausbildet.
Das war beim Ciabatta.
Genau, ist beim Baguette ähnlich und der Teig ist sehr weich. Also wir haben ziemlich viel Wasser drin und gebe zum Schluss das Salz dazu. Rezept packt man dann auch in die Shownotes.
Ja.
Knetet den 9 und 4 und dann Salz dazu nochmal 3 Minuten. Bis 4, je nachdem. Also gut ausknetet ist wichtig und dann einfach sehr lange Teigruhe. Also mir machen es so, dass wir dann 2 Stunden Teigruhe geben, 1 bis 2 Mal zusammenlegen in der Zeit. Ich würde es 2-mal auf jeden Fall machen. Und dann wird es aufgearbeitet. Wichtig ist, dass man das sehr, sehr schonend aufarbeitet, weil die Luft, die man jetzt über die 2 Stunden in der Teig gebracht hat, die will man ja auch drin behalten, damit man diese grobe Brochung noch erhält. Und genau, dann formt man es erst vor zum Zylinder. Also sprich, man versucht den Teig möglichst viereckig zu haben,
ja,
und dann einfach so, ja, so eine Rolle formen, einfach so, ja, so zylinderförmig. Lässt es nochmal liegen, nochmal kurz entspannen und rollt es dann zum Baguette. Aber nicht wie man jetzt so einen Brezelstrang rollt, so mit aller Kraft, sondern ja, ganz locker. Also die Hände so ein bisschen, kann es jetzt…
Wie so ein U lassen.
Habe ich, glaube, habe ich neulich schon mal gesagt.
Hast du schon mal irgendwo erklärt, ja.
Habe ich schon mal, ja, erklärt, ja, wie bei Kommando Bimberle, mhm, der Bock.
Ja, ja.
Quasi und du das einfach so ein bisschen, schon mit Spannung, dass, ja, man Spannung drauf kriegt, das ist wichtig. Aber halt einfach mit so hohle Hände, mhm, ausrollen. Wenn man mag, dann rechts und links ein bisschen spitzig. Also ich finde das cool. Ich mache das gern,
ja,
weil das ist auch das, was noch als erstes gegessen wird und was am beliebtesten ist, ja, bei uns auch. Genau. Und dann ziehen wir es in Tücher ein. Also das heißt, wir haben dann so weiße Kunststoffdiele, mhm, wo wir dann so Tücher einfach drauf haben und setze die, also wir setzen sie dann mit dem Schluss nach oben in die Tücher, mhm, und ziehen die Tücher immer so auf, dass zwischen die Baguettes ein Tuch ist.
Ja.
Immer so viel, dass genügend Platz ist, dass die Baguette aufgehen können. Also nicht zu eng, mhm, aber auch nicht zu weit auseinander, damit sie sich auch gegenseitig halten. Weil wenn sie, wenn man das nicht hat, dadurch, dass der Teig so weich ist, wird das brutal flach.
Ah ja, okay. Mhm.
Genau, und dann lässt man sie reifen. Ja, vielleicht so bei uns sind es dann so 45 Minuten ungefähr. Also gar nicht mehr so lang. Und dann machen wir es so, wir stellen sie kalt. Das heißt, die kommen dann ins Kühlhaus. Einfach, weil die sind so weich. Wenn man die dann schneidet, dann verklebt der Ausbund nachher. Und wir backen sie dann peu ab. Also das heißt, sie sind dann mindestens nochmal 2 Stunden im Kühlhaus und werden dann erst abgebacken. Und dann halt, ja, ich sag mal, der ganze Vormittag. Und
ihr backt die direkt auf dem Stein?
Ja.
Okay, genau. Also weil es gibt ja auch die Variante mit den Baguetteblech und so einem Blödsinn, was es gibt.
Ja,
braucht kein Mensch, oder?
Nicht, nee. Also ich weiß nicht, wer sowas erfunden hat.
Ja.
Das ist eigentlich nur diese Weißbrotstange. Also, mhm, ein normales Baguette würdest du nie in so ein Blech reinlegen. Das passt gar nicht zusammen. Also die werden dann, ja, kommen raus aus dem Kühlhaus, werden auf die, also bei uns auf die Abziehapparate, sagen wir, ja, dazu, ja, also quasi auf die Bänder, wo dann, mhm, in den Ofen eingeschoben werden, gesetzt, werden geschnitten und kommen, müssen auch direkt rein,
mhm,
weil wenn die dann zu lang liegen, dann ist mit dem Ausbund wieder nichts, also dann, mhm, klebt der Schluss, dann klebt die Stelle, wo man geschnitten hat, wieder zusammen.
Ja.
Und genau, deswegen ist es wichtig, raus aus dem Kühlschrank, also wirklich erst rausholen, wenn der Ofen frei ist, wenn er, ja, rausgekehrt ist. Und wir machen es tatsächlich auch so, dass wir, selbst wenn ihr 50, 60 Stück backet, dass wir die immer 10 Stück weiß raushole, dass, mhm, die einfach raus auf den Dealer, Schneider rein.
Mhm.
Und genau, das ist wichtig.
Und wie backt man sie?
Ja, mir backt sie bei 230, mhm, Grad. Würde ich wahrscheinlich im Haushaltsofen tatsächlich auch starten mit 230. Ja, kommt ein bisschen auf der Ofen an, wenn ihr wisst daheim, dass euer Ofen relativ heiß ist, dann vielleicht ein bisschen weniger. Und dann zurückstelle auf 200.
Mhm.
Und jetzt kommt es ein bisschen auf die Größe an. Also das Rezept, das ich in die Shownotes packe, reicht für 2 Baguettes. Und mir wiegt sie halt 440 Gramm Ei. Und mir backen sie tatsächlich 35 Minuten.
Okay. Mhm.
Also relativ kräftig. Ja, letztendlich auch Geschmackssache. Aber mir ist einfach wichtig, dass es…
Wie lang?
35.
Wow, okay, krass. Okay.
Mir, ja, ist halt wichtig, dass es nachher so sich, ja, anhört, wie es sich anhört.
Ja.
Ja, und wichtig ist auch Dampf.
Mhm.
Haben wir ja auch schon öfters drüber gesprochen, Schwadergabe. Man kann, also manche schwören drauf, Verzögerdampf zu geben, aber das würde ich im Haushaltsofen nicht machen, weil ja da die Dampfgabe eh ein bisschen schwächer ist.
Verzögert heißt, erst einschießen, dann…
Einschießen, eine Minute warte und dann
Dampf geben. Und dann Dampf, okay.
Genau, mhm, weil dann soll der Ausbau noch ein bisschen schöner werden.
Okay. Dampf irgendwann ablassen?
Nee, ich lasse ihn tatsächlich drauf.
Okay.
Und man, mhm, hast ganz am Schluss den Zug auf. Mhm. Damit am Schluss nochmal eine trockene Hitze ist, damit es wirklich rösch wird.
Mhm, okay, ja.
Ja, ich meine, es soll natürlich auch nicht hart werden, aber ja, so ein bisschen dann der Dampf, also ganz am Schluss rauslassen aus dem Backraum, mhm, aber tatsächlich jetzt nicht irgendwie beim Brot, wo glatte Oberfläche hat, nach 5 Minuten die Klappe aufmachen oder so, sondern wirklich zulassen und dann ganz zum Schluss aufmachen, damit man es kräftig ausbacken kann und es nicht zu dunkel wird.
Okay. Das heißt also, so, dann, wenn man es 35 Minuten daheim backt, dann so bei Minute 30 dann kurz den Dampf rauslassen.
Ja. Also okay, kommt es ein bisschen auf die Farbe an. Ja, ja, das ist die Zeit und Temperaturen gab es immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Wir haben natürlich jetzt in der Bäckerei einen ganz anderen Ofen.
Ja.
Vielleicht, also es reicht vielleicht auch 28 oder 30 Minuten, das muss man einfach sicher ein wenig rantasten, vielleicht nicht mit 35 gleich starten und vielleicht auch wirklich, wenn man merkt, irgendwie nach 20, oh, die Farbe geht schon in die richtige Richtung, dann einfach die Klappe ein bisschen früher aufmachen oder einfach die Temperatur nochmal ein bisschen zurücknehmen, aber zum Schluss dann wirklich der Dampf auch rauslassen. Das empfehle, oder das machen wir eigentlich bei alles, fast bei alle Produkte, auch bei Brezeln oder so, dass mir die letzte Minute der Zug aufmache, dann geht der Dampf raus, weil sonst habe ich halt die Gefahr, dass die Brezel lätschig, knatschig, weich wird. Ja. Und beim Baguette genauso. Auch beim Brot machen wir das so zum Schluss immer der Zug auf, dass die, ja, dass die quasi die Kruste schön ausgebacken werden kann, ohne dass sie zu dunkel wird.
Ah, okay, cool. Mega. Ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil wir da auf das Blech zu sprechen gekommen sind. Warst du schon mal auf so einem Abend von dem Wuppertaler Supermixer-Gerät? Nee. Da muss man hingehen.
Meine Frau hat aber schon einen veranstaltet, aber es war ein Sonntagmittag.
Ja. Okay.
Aber ich war da dabei.
Also ich war da mal dabei und da wurde unter anderem auch Baguette gemacht. Und das ist ja sowas von furchtbar. Echt, also das ist ja wirklich so, alles rein, ein Haufen Hefe rein, dann raus aus dem Mixer, bisschen lang, irgendwie wird schon drauf auf das Blech, nein, Ofen fertig. Weißt du, das wird wirklich, ich glaube, vom Mischer bis zum fertigen Baguette sind das, glaube ich, 40 Minuten oder so.
Auch so Lochblech oder was?
Ja, so Lochblech.
Gibt es da extra so Baguetteblech?
Ja, was? Ja. Ach, aber ich glaube nicht von der Marke, die kann man sich so irgendwie bestellen.
Tupperware.
wahrscheinlich. Aber das war wirklich so, ich dachte, ey, das ist schon jetzt nicht euer Ernst, oder? Also, weißt du, wirklich so, glaube, mega viel Hefe drin und dann irgendwie und dann da rein und das war einfach nur, das hat einfach nur nach Hefe geschmeckt.
Das war, habe ich Hefe gesagt vorher eigentlich?
Ich meine ja.
Also Hefe kommt auch noch rein.
Also im Vorteig hast du auf jeden Fall gesagt.
Ja, ich glaube beim Teig habe ich es vergessen, aber kommt auch noch rein.
Ja, also das war wirklich, also das Baguette von dem Mixer kann ich wirklich vergessen. Das ist schon,
ja, das also, hat natürlich gar nichts mit dem zu tun, über das wir hier sprechen. Also ja. ich denke manchmal, man sollte einfach auch mehr Respekt vor dem Produkt haben.
Ja.
Also das lässt mich schon wieder fast demütig werden, wie beim Stoller. Das ist ein Produkt, was eine Wahnsinnsgeschichte hat, eine Kultur, ein Land letztendlich auch prägt. Man könnte fast sagen, es ist ein riesen Thema.
Sehr gut, bis Minute irgendwas mit 30 Respekt.
Nee, ich finde, also ich hatte es letztens auch mit meinem Kollegen drüber bei dem Thema Panettone, der auch gesagt hat, man muss auch Respekt haben vor dem Produkt und so sehe ich es letztendlich auch und Wenn man ein Produkt herstellen will, wie ein Baguette, dann finde ich, sollte man es auch so machen, wie es gedacht ist, sonst ist es halt kein Baguette und dann nenne ich es halt Stangerbrot.
Ja.
Und das finde ich schon wichtig.
Weißt du, warum man Baguette in der Mitte nie essen sollte?
Warum?
Weil es der Franzose immer unter dem Arm trägt.
Das habe ich jetzt auch noch nie gehört. Übrigens, apropos Franzose, gell? Mehr hatte dann diskutiert jetzt im Sommelierkurs, warum, also jede Bäckerei verkauft an Weihnachten viel Baguette.
Ja.
Und der Franzose fragt sich, warum? Weil die Franzosen kaufen an Weihnachten fast gar kein Baguette, sondern nur Brot mit, also ganz normales Brot mit einer feinen Pochung, weil die machen Schnittchen an Weihnachten.
Ach, witzig.
Also ein Kollege hat dann gesagt, ja, wahrscheinlich zum Seidewürstel und Kartoffelsalat.
Ja, oder klar, logisch. Ne?
Also so ist bei uns halt.
Ja, für was denn sonst?
Keine klar, Ahnung, logisch, weil der hat halt gedacht für Schnittchen. Aber
nee, für ja, Kartoffelsalat mit Würstchen, also klassisch halt. Also ich fasse nochmal zusammen. Wenn ich jetzt heute Abend entscheide, ich will am Wochenende Baguette, dann ist das eigentlich relativ einfach. Ich setze heute Abend meinen Poolisch an, 1:1, lasse den über Nacht einfach gehen, mache dann morgen Vormittag irgendwann meinen Teig und brauche ab dem Teig eigentlich dann 2 Stunden Ruhezeit, kann ihn dann schon aufarbeiten und würde ihn dann aber noch, um Stabilität zu gewinnen, lassen vorher erst gehen und tue ihn dann in den Kühlschrank.
Ja.
Und kann von dort aus dann 2 Stunden später dann direkt backen.
Ja, also 5 Stunden muss ich rechnen, mindestens.
Okay.
Von der Teigbereitung bis zum Backen. Also es geht natürlich, länger geht natürlich immer. Man könnte auch den Teig komplett über Nacht nochmal im Kühlschrank stehen lassen, geht natürlich auch.
Ja.
Genau, aber das ist dann,
Okay. Ja, nee, aber ist ja super, wenn das
funktioniert,
die Zeit schon reicht für so ein Ergebnis. Perfekt. Ja. Also mir will ja.
Also klar, wir machen es halt deshalb nicht komplett nochmal den Teig über Nacht, weil wir, wenn wir es dann quasi der Teig komplett über Nacht machen und dann Stück für Stück abbacken, wird es irgendwann zu lang.
Ja.
Und wenn wir den Teig aber quasi nach 2 Stunden frühestens abbacken und den ganzen Tag über, dann haltet die Baguette auch.
Okay, aber das klingt ja eigentlich einfach. Klar, wichtig noch, den Teig natürlich zusammenlegen immer.
Das ist definitiv sehr entscheidend, ja. Und halt der Teig nicht zu fest machen.
Ja, das ist aber auch was eigentlich, das ist auf Deno und Falter, jetzt mal ganz ehrlich, das habe ich mir kurz nicht gedacht, das ist doch was, das wurde lange Zeit nicht mehr praktiziert, gell?
Keine Ahnung, also in der Bäckerei, in der ich gelernt habe, zumindest nicht. Mhm. Ich habe das auch zum ersten Mal gesehen, in der Bäckerei dann in Herreberg, bei Jochen Bayer. Aber das ist, also so wie mir Arbeiter oder auch, das geht es gar nicht ohne.
Ja.
Geht nicht ohne.
Ja, nee,
definitiv
klar.
Nicht.
Ja, macht halt auch einfach einen riesen Unterschied.
Riesen Unterschied. Das hat auch was mit nochmal Sauerstoffverteilung und so zu tun, neue Luft rein, alte raus und so. Und Stabilität. Also mehr sind jetzt echte Zugänge. Komplett zweimal den Prozess zu machen, obwohl es wirklich eine Mischtarbeit ist und viel Arbeit, wenn man 50, 60, 70 Wanne Teig hat.
Ja.
Aber das lohnt sich definitiv.
Okay, geil. Mega. Ich finde, das sieht lecker aus. Ich habe wirklich Hunger jetzt.
Hast du ein Messer?
Nee, leider nicht.
Ja, dann wird es aber Zeit. Mal ein gescheites Brotmesser.
Ja gut, ich habe ja du hast mir eins da gelassen zum
Fotografieren,
das kriege ich nie wieder zurück.
Wir haben übrigens der Kultbäcker, von dem du vorher gesprochen hast, der hatte ein Brotmesser dabei für 500 Euro.
Boah, okay,
krass. Der hat gesagt, das muss man sich erst verdienen, also erstens hier finanziell, aber auch vom Status her. Wir machen jetzt kurzer Exkurs noch, wir sind jetzt gerade dran, dass wir Messer und Brett mit unserem Logo machen lassen und dann auch in Verkauf geben für die Kunden. Wollte dann noch ein bisschen dazu erklären, werde mir ja auch mal eine Folge drüber machen, Brotaufbewahrung, und da gehört das auch dazu. Wie schneide ich
nächste
Brot?
Nächste Woche
dran? Dann können wir das schon mal ankündigen hier. Warum ist das viel geiler, wenn man das Brot nicht geschnitten kauft? Weil ja wirklich, also viele kaufen ihr Brot ja geschnitten und ich habe am Anfang auch viel Geld in eine teure Brotschneidemaschine gesteckt.
Ja.
Und das hat auch seine Berechtigung teilweise, aber viel besser wäre es, wenn die Kunden das nicht geschnitten kaufen. Mhm. Darauf gehen wir nächste Woche ein und wir machen jetzt tatsächlich Messer und Brett mit unserem Logo, dass der Kunde dann bei uns kaufen kann.
Mega.
Und noch ein kurzer Flyer dazu, warum das viel geiler ist.
Aber und jetzt mal ganz ehrlich, was kostet ein geiles Brotmesser?
Ja, also das, was wir jetzt verkaufen, ist natürlich ein bisschen ein Kompromiss, weil wenn ich jetzt da ein Messer in den Laden lege für 100 Euro, kauft es natürlich niemand
oder
nicht viele. Und mir ist halt wichtig, dass es viele kaufen und es trotzdem einigermaßen gut schneidet. Man kann da Geld ausgeben ohne Ende. Ich habe einen Kollege, der verkauft Brotmesser für 280 Euro. Der ist aber in einer anderen Gegend wie wir. Also das brauche ich nicht anfangen und das muss auch nicht sein. Also aber ich würde schon, wenn man wirklich richtig, richtig geiles Messer will, sollte man schon 100 Euro investieren.
Okay.
Ich habe das, was ich habe, was du jetzt als Deko da liegen hast fürs Backbuch, hat glaube ich 120 kostet.
Okay.
Aus Solingen von der Firma Güte. Und da ist halt wirklich, wenn man das mal sieht, ich stelle das wirklich handwerklich her.
Ja.
Und du kannst das Messer da dein Leben lang einstecken und die schärfe dir das.
Geil.
Du brauchst nie wieder ein anderes Brotmesser.
Was ja bei Welleschliff halt schon echt das Riesenthema ist.
Riesenthema.
Das zu schleifen, okay.
Und das macht halt Spaß. Also ich benutze daheim keine Brotschneidmaschinen.
Okay.
Wenn wir Brot mit hoch, also wenn wir Brot daheim haben, was ab und zu vorkommt, dann schneide ich das mit dem Messer Scheibe für Scheibe runter. Das macht auch noch richtig Spaß.
Ja, also ich habe jetzt auch hin und wieder mal einen Schnitt gesetzt mit dem Brot jetzt beim Shooting. Ja. Ey, das ist der Wahnsinn.
Das geht durch wie Butter.
Das ist so geil. Mega.
Das hat jetzt schon ein bisschen nachgelassen. Als das neu war, war das richtig scharf. Das konnte ich niemand in die Hand geben. Also ich ziehe da auch immer den Schutz drüber, wegen die Kinder und
wie ist das mit dem Ding, weil du gesagt hast, Bretter auch, also was gibt's da, die haben meistens so Rille in der Mitte, oder?
Ja, das gibt's, also das braucht man nicht mehr unbedingt, das ist halt quasi, dass die Brösel durchfallen. Ja. Wir haben jetzt ein ganz relativ normales Brett, aber es gehört für mich halt einfach dazu und ich habe festgestellt, viele Leute haben gar kein Brett daheim.
Okay.
Deswegen verkaufen wir das quasi gleich in Kombi und wolle die Leute dahin bringen, dass sie ihr Brot mehr selber daheim schneidet. Und das ist halt einfach die beste Aufbewahrungsmöglichkeit, aber das verrät man jetzt noch nicht.
Das kommt nächste Woche.
Und dafür brauchen wir einfach so ein geiles Brett.
Perfekt, wunderbar. Mein Lieber, ich glaube, wir haben heute nicht ganz die 50 Minuten geschafft. In dem Fall, Alexander, tut uns herzlich leid. Genieß ein bisschen die Natur. Draußen ist Frühling. Hör den Vögeln beim Zwitschern zu. Das ist auch was wert. Oder hast du noch was zu...
Nee, ich habe eigentlich alles gesagt. Wie gesagt, das Rezept stellen wir in die Shownotes. Wenn es Fragen gibt, wie immer, E-Mail an info@nachtschicht-podcast.de.
Genau.
Ansonsten sprechen wir nächstes Mal über das Thema Brotaufbewahrung.
Ja.
Und machen heute wieder schöne Fotos, letzte Runde fürs Backbuch.
Genau, wir zwei Hübschen machen heute noch Bilder. Und dann, sehen wir uns wieder nächste Woche. In diesem Sinne, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.